Vielleicht ist es euch auch schon so gegangen, dass ihr sich im Einsatz für andere, für Gott, für ihre Familie, für die Gemeinde verausgabt haben. Dass ihr sich die Frage gestellt haben, so, was bekomme ich jetzt dafür? Wir schauen heute Morgen eine Person an, die auch alles gegeben hat. Sie gibt uns ein Bild von Liebe, die sich verschenkt, ohne zu berechnen und dabei nicht leer bleibt. Interessanterweise ist diese Person eine Frau. Und ihr Verhalten bildet einen wohltuenden Gegensatz zum Verhalten der Jünger Jesu. Frauen waren in der damaligen Gesellschaft sonst nicht in gleicher Weise am religiösen Leben beteiligt wie Männer. Das ist typisch für Gottes Handeln, dass er dies gerade eine Frau erleben lässt und sie zum Vorbild werden lässt. Und das Erste, die Jünger. Und wir versuchen eine ehrliche Selbstdarstellung schauen. Alle Anwesenden sehen in der Geschichte, was passiert. Die Frau kommt herein, hat ein Fläschchen mit kostbarer Salbe dabei, bricht den Kopf des Fläschchens ab und leert den Inhalt über Jesu Kopf aus. Was werden die Jünger Jesu gedacht haben? Wie kann man nur so einen Wert einfach so verschwenden? Wir wissen aus dem Evangelium des Johannes, dass man wohl 300 Denare für die Salbe bekommen hätte. Das entspricht in der damaligen Zeit dem Jahreslohn eines Arbeiters. Also heute, ich weiß nicht genau, ob ich das richtig sage, aber etwa 60.000 Franken ungefähr oder 70 oder 50, weiß ich nicht genau, wie das ist in der Schweiz, aber ungefähr. Also das ist schon etwas Geld. Also für uns in Polen, das ist ganz viel. Oft wurde so ein kostbaren Fläschchen lange zusammengespart, um später eine altere Versorgung zu haben. Sie hatten keine Rente damals. Und wenn jemand so alt war und war allein, ohne Familie, besonders wenn das eine Frau war, entweder betteln oder ja, so etwas zu haben, was sie helfen konnte. Wie kann man das nur jetzt alles auf einmal verschwenden? Das bringt doch nichts. Was hat denn Jesus davon, dass die Frau die kostbare Salbe über ihn ausleert? Ist das nicht Verschwendung? Ist das nicht überflüssig, religiöser Wahn? Die Jünger selber hatten öfters daran gedacht, wie sie einmal von Jesus geehrt und groß gemacht werden sollten. Öftermal hatten sie sich gestritten, wer von ihnen wohl der Größte sei. Und das sehen wir in fast allen Evangelien so. Und sogar einige Tage später, beim letzten gemeinsamen Passamahl, würden sie das wieder tun. Das sehen wir in Lukas Evangelium. Einmal war sogar die Mutter von Johannes und Jakobus zu Jesus gegangen und hatte gefragt, ob ihre Söhne nicht einmal zu rechten und zu linken Jesu sitzen dürfen. Ja? Und als einmal ein reicher Mann zu Jesus kam, aber vor seinem Reichtum gehindert wurde, Jesus nachzufolgen, da sagte Petrus zu Jesus, wir haben alles aufgegeben und sind dir nachgefolgt. Was bekommen wir nun dafür? So war ihr Denken sehr stark darauf ausgerichtet, dass sie eines Tages einmal groß gemacht würden. Weil Jesus ja sein Reich einmal antreten wird. Und dann hätten sie auch eine hohe Position. Es muss sich doch irgendwann einmal lohnen, einmal auszahlen, dass sie mit Jesus gegangen sind. Jetzt kommt eine Frau herein, die die Bedeutung der Stunde erfasst hat. Sie weiß, Jesus ist der Messias. Das heißt der Gesalbte. Er ist der Sohn Davids, der rechtmäßige König Israels. Obwohl Jesus all das ist, war er immer der Diener bei seinen Jüngern gewesen. Und sie hatten das immer gerne in Anspruch genommen. Bei dem letzten gemeinsamen Mahl wird es dann so herauskommen, dass alle mit dreckigen Füßen zu Tisch liegen und warten, dass ein Sklave erscheint, der ihnen die Füße wäscht. Und bis dann Jesus aufsteht, die Waschschüssel nimmt und selber damit anfängt. Wie peinlich für die Jünger, dass sie sich so gerne bedienen ließen. Die Frau denkt, er soll jetzt von denen, die ihn kennen, geehrt werden. Jetzt, wo er seinen letzten Weg antritt, jetzt, wo so viele ihn bedrohen und schmähen. Sie dachte mit keinem Gedanken daran, dass was für sie selber dabei herausschaute. Es ging in ihr nur um Jesus. Die Jünger spüren den Gegensatz zwischen dem Handeln dieser Frau und ihrer eigenen Haltung. Die Liebe dieser Frau zu Jesus erscheint ihnen unnüchtern, schwärmerisch und überlegt. Passen wir auf, dass wir nicht ein kaltes, berechnendes Herz mit Nüchternheit verwechseln. Jetzt kommt von der Jünger ein ganz frommes Argument. Auch um das eigene Gewissen zu beruhigen. Judas spricht es aus, wegen Johannes. Die anderen werden dem zugestimmt oder für sich selbst genauso empfunden haben. Dieses Öl ist ein Vermögen wert. Es wäre besser gewesen, man hätte es für 300 Silberstücke verkauft und das Geld den Armen gegeben. Eine Kosten-Nutzen-Rechnung soll die eigene Herzenskälte überdecken, soll das ungute Empfinden, das ihnen das Handeln der Frau gibt, beruhigen. Die Jünger, Matthäus und Johannes, sind nachher ehrlich genug, diese peinliche Geschichte nicht zu verschweigen oder zu verschönern. Sie sind der Wahrheit unbedingt verpflichtet. Und in diesem Geist sind auch die Evangelien, die Berichte von Jesus, das ganze Neue Testament geschrieben. Es ist vertrauenswürdig. Gerade in den Berichten von Leiden und Sterben Jesu machen die Jünger oft einen sehr schlechten Eindruck. Aber das wird unverblümt erzählt und der Gemeinde aller Zeiten ins Stammbuch geschrieben. Damit sie weiß, so waren wir. So können Nachfolger Jesu sein. So geistlich arm sind wir neben dem Herrn gestanden, der im Begriff war, für uns in den Tod zu gehen. Das tiefste Motiv bei Judas ist noch etwas anderes. Er hat die Möglichkeit gesehen, sich an den 300 Denaren zu bereichern, wenn man den Betrag in der gemeinsamen Kasse gelegt hätte, die er verwaltete. Für Judas muss Jesus einfach dem persönlichen Glück dienen. Bei ihm kommt das am stärksten zum Vorschein. Was bei allen Jüngern irgendwie vorhanden war. Hier wird die ganze Abgründigkeit der egoistischen Gesinnung sichtbar. Jesus ist im Begriff, ans Kreuz zu gehen für die Schuld der Jünger und der ganzen Menschheit. Die Jünger denken an ihren Vorteil. Und bei Judas heißt das ganz grob ans Geld. Und jetzt die Frau. Liebe ohne Berechnung. Johannes nennt den Namen dieser Frau, Maria. Sie weiß, dass Jesus der Gesalbte ist. Die Salbe, so kostbar sie ist zu schade, um sie an sich selber zu verschwenden. Sie ist für Jesus und aus Liebe wird sie an ihm verschwendet. Warum? Was bewegt die Frau, so zu handeln? Lukas berichtet uns eine Geschichte von einer Frau, die auch Jesus gesalbt hat. Und sie hat Jesus geliebt, weil sie ihre große Schuld vergeben bekommen hat. Das wird auch hier das letzte Motiv sein. Die Frau weiß, wie viel Liebe Jesus für sie hat. Dass er auch für sie ans Kreuz geht und ihre Schuld vergibt. Wer Gnade erlebt hat, der wird auch zu hingebungsvoller Liebe fähig. Gnade von Gott, das heißt, dass er mir die Schuld vergeben hat. Das ist heute für viele Menschen nicht mehr greifbar. Wer die Heiligkeit Gottes nicht kennt, nicht erlebt, der kann auch nicht erleben, was Gnade ist. Und was aus dem Erleben der Gnade dann folgt. Heiligkeit Gottes. Das hat etwas damit zu tun, dass Gott Gebote gegeben hat. Maßstäbe gesetzt hat für Gut und Böse. Gottes Heiligkeit bedeutet, dass er das Böse nicht dulden kann. Dass er es bekämpft und überwindet. Heiligkeit bedeutet, dass er Sünde richten und strafen wird. Wissen Sie etwas von Gottes Heiligkeit, vom Erschrecken über Ihre Sünde, über die Trennung von Gott? Dann können Sie auch Gnade erleben. Heute wird die Frage nach der Sünde oft ausgeklammert. Man will nicht, dass es einen Gott gibt, der Gebote gegeben hat. Und vor dem wir uns verantworten müssen. Und so leben wir, als ob es den Gott der Bibel gar nicht gäbe. Damit ist uns aber auch jede Orientierungshilfe genommen. Und wir finden den Sinn unseres Lebens nicht mehr. Wer Gott und seine Gebote verneint, der braucht sich zwar nicht mit Sünde zu befassen, aber der lebt auch ohne Orientierung. Der weiß nichts davon, was es heißt, der Heiligkeit Gottes zu begegnen. Der weiß auch nicht, was es heißt, begnadigt zu sein. Maria ist so eingenommen von Jesus, dass sie ihren kostbarsten Besitz einfach für ihn dran gibt. Er ist es wert. Davon ist sie zutiefst überzeugt. Sie liebt, ohne zu rechnen. Hier ist der Sohn Gottes im Begriff, für die Menschen sein Leben zu geben, als Sühnung, als Lösegeld. Jesus ist es wert. Was ich ihm gebe, ist nicht verschwendet im falschen Sinn. Das geht nicht verloren. Warum berechnen wir so oft? Wenn ich dies und das noch tue, wird Gott mich doch bestimmt segnen. Wenn ich regelmäßig in die Gemeinde komme, wird er mich doch auch bewahren und es wird mir gut gehen. Wenn ich ihm treu bin, wird er mich doch in irgendeiner Weise dafür belohnen. Schade, all diese Einstellungen. Die berechnende Beziehung zu Jesus kann große Enttäuschung erleben, weil Jesus sich nicht gerne darauf einlässt. Warum folgen wir Jesus denn überhaupt nach? Damit es uns einigermaßen wohl ergeht und noch die Sache mit der Ewigkeit auch noch geklärt ist? So ein Glaube mag uns vielleicht zu retten, aber er ist nicht schön und er zieht andere Menschen nicht zu Jesus. Jesus nimmt ihr geschenkt an. Obwohl er weiß, dass man es auch für die Armen einsetzen könnte. Aber er weiß auch, dass Leute mit einer solchen Haltung, wie diese Frau sie hat, auch den Armen das geben werden, was sie brauchen und noch mehr. Maria hat nicht gerechnet, was für sie dabei herausspringt. Sie liebt Jesus einfach um seiner selbst willen, nicht um der Dinge willen, die sie von ihm vielleicht bekommen könnte. Jesus gehört geehrt. Deshalb ehrt sie ihn mit allem, was sie hat. Jesus sagt, sie wird nicht vergessen werden. Von ihr wird erzählt werden, wo immer auch die gute Botschaft verkündigt wird. Denn genau das ist ja das Ziel der guten Botschaft. Ein Herz, das liebt, ohne zu berechnen. Das wünscht sich Jesus, ein Herz, das liebt, ohne zu berechnen. Das ist das, was Jesus in uns tun musste. Und so zu enden, dass wir wirklich ihn lieben, ohne zu berechnen. Es ist wahr. Wenn wir lieben, ohne zu berechnen, dann kann es schnell passieren, dass Menschen uns den Dank und die Anerkennung nicht geben, dass sie alles als selbstverständlich anschauen, uns vergessen. Wenn wir nur auf die Anerkennung und den Dank von Menschen warten, werden wir immer wieder enttäuscht werden. Wie gut ist es, deshalb zu wissen, was wir tun um Jesu Willen, das geht nicht verloren. Das wird nie vergessen, genauso wenig wie das, was Maria getan hat und was in der Bibel aufgeschrieben ist. Noch ein letzter Gedanke. Johannes schreibt, dass das ganze Haus von dem Duft des ausgegossenen Salböls erfüllt würde. Es war angenehm für alle Beteiligten, was da aus Liebe zu Jesus geschah. Egoismus in jeder Form stinkt. Liebe, die keine Kosten-Nutzen-Rechnung ausstellt, wie gut ist das? Wollen wir solche Menschen sein, die einen guten Geruch verbreiten, wo sie sind? Und noch eine Geschichte. Ich werde sie vorlesen. Robertson war Präsident einer Bibelschule, Autor zahlreicher Artikel, geschätzter Redner und Prediger. Als sein Dienst in voller Blüte stand, waren er und seine Frau Muriel bei einer Untersuchung, bei der sich herausstellte, dass sie an beginnender Alzheimer litt. Das war ein Schock und ein schwerer Schlag. Es war klar, dass seine Frau bald immer mehr vergessen würde. Viele Bekannte und Freunde sagten Robertson, es wäre am besten, wenn sich jemand um seine Frau kümmern würde, damit er seinen so gut laufenden und wichtigsten Dienst weiterführen könne. Robertson gab jedoch sein Amt als Präsident und seinen gesamten gut laufenden Dienst auf und widmete sich der Pflege seiner Frau. Oft erinnerte sie sich nicht an viel. Oft hatte sie verschiedene Unfälle zu Hause, bei denen er hinter ihr aufräumen musste. Für sie kochte, sie wusch und ihr bei allem half. Als einmal eine Studentin zum Tee kam und die abwesenden Augen seiner Frau am Tisch sah, fragte sie ihn, ob er das schaffen würde, ob er das aushalten würde. Er antwortete mit einem Lächeln, sie ist doch mein Schatz. Als er jedoch am Abend müde zu Bett ging, stellt er sich die Frage: Gott, warum hast du mich in einem solchen Moment meines Dienstes auf die Ersatzbank gesetzt? Warum? Er schlief mit dieser Frage ein. Am nächsten Tag ging er wie jeden Tag mit Muriel, seiner Frau, spazieren, auf derselben Strecke, wie sie jeden Tag zurücklegten. An einer Stelle, an der der Gehweg schmaler würde, hörte er, wie jemand hinter ihnen herging. Und aus dem Augenwinkel sah er einen örtlichen Trunkelbold, der sich umging, indem er auf die Straße trat, sie überholte. Und ein paar Meter vor ihnen stehen blieb und mit seinem krummen Finger auf sie zeigte und sagte: Das ist gut, das gefällt mir, das ist gut, das gefällt mir. Drehte sich um, murmelte etwas und ging seinen Weg. Als sie das Tor zu Robertson Hof betraten, hatte Robertson plötzlich eine Erleuchtung und verstand, dass Gott diesen Trunkenbold benutzt hatte, um seine Frage zu beantworten und zu ihm zu sprechen: Das ist gut, das gefällt mir. Robertson hielt Muriels Hand bis zu ihrem letzten Atemzug, weil und nur weil die Liebe niemals aufhört. Amen.